In der Kleinheit liegt die Größe, ne? Sie müssen, je kleiner das Land ist, desto freier muss es eigentlich sein.
Willkommen beim Studio Schweizer Monat, dem Podcast des Schweizer Monats, dem Medium für Macher und Denker. Philipp Bagus, libertärer Ökonom und Autor von Die Ära Milei, spricht über Javier Milei und den Aufstieg der Libertären. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions, Reichmuth & Co. Privatbankiers und Valitas. Philipp, du hast 2011 das Buch Die Tragödie des Euro, ein System, das zerstört sich selbst, veröffentlicht. 13 Jahre später, es gibt den Euro immer noch. Was ist passiert?
Ja, damals habe ich gesagt, es gibt drei Möglichkeiten, was passieren kann. Es gibt, das Grundproblem ist eben ein Konstruktionsproblem im System, dass mehrere unabhängige Regierungen sich finanzieren können über eine Notenbank. Ja, nicht wie in den USA, da gibt es eine Federal Reserve und eine Regierung, die benutzen kann. Nein, hier gibt es eben ein Euro, ein Zentralbanksystem, was mehrere Regierungen nutzen können. Ja, und dann gibt es eben einen Wettlauf, wer benutzt das mehr, wer druckt mehr Geld sozusagen. Im Eurosystem ist dann, wer hat ein höheres Defizit, was er dann indirekt über das Zentralbanksystem monetisiert. Und wer dann ein höheres Defizit hat, der bereichert sich dann auf Kosten der anderen Staaten. So, und da gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu lösen. Eins ist einmal, es fliegt auseinander, weil jemand sagt, ich bin auf der Verliererseite in diesem Umverteilungssystem und ich möchte nicht mehr auf der Verliererseite sein und ich gehe raus. So, das ist eine Möglichkeit. Da wäre Deutschland natürlich ein Paradebeispiel gewesen, um das zu tun, aber aus bestimmten historischen Gründen passiert das nicht und auch nicht in absehbarer Zeit, aber es könnte so auseinandergehen. Die andere Möglichkeit ist, dass man sagt, nein, wir begrenzen das definitiv, das Ausmaß, in dem die Druckerpresse benutzt werden kann von jedem Staat. Das wäre auch ursprünglich die Idee hinter dem Stabilitäts- und Wachstumspakt. Man kann nur ein Defizit haben bis 3%. So viel darfst du monetisieren, mehr nicht. So, das Problem ist aber, das wäre eine Möglichkeit, um diese Tragödie der Allmende, ja, die das ja darstellt, zu beseitigen. Nur gibt es keinen politischen Willen dazu, das zu machen. Ja, es hat hunderte oder tausende Verstöße gegen den Stabilitäts- und Wachstumspakt gegeben und niemals hat es eine einzige Sanktion gegeben. Ja, also man könnte das System so stabil machen und die dritte Möglichkeit, auf die wir uns hinbewegen, ist eben, dass man zu einer inflationären Transferunion bekommt mit einer Zentralisierung der EU, der Eurozone, mit mehr Macht für Brüssel, wo Brüssel dann umverteilt, die Gelder umverteilt und sich das Ganze aus der Notenpresse finanziert wird, dass es ein Finanzministerium gibt, ja, das dann umverteilt zwischen den Regionen. So, und da bewegen wir uns hin. Das heißt, der ganze Prozess ist noch im Gange.
Du lehrst in Madrid an einer staatlichen Universität. Wie siehst du Europa, die EU generell? Funktioniert das mehr oder weniger gut?
Ja, also ich kann nicht klagen. Als Deutscher hätte ich mir auch nicht träumen lassen, wenn mir jemand mal gesagt hätte, mit 18, du wirst mal spanischer Beamter.
Ja.
Spanischer Beamter. Das war Beamter, habe ich gesagt, nee, lieber nicht Spanisch. Das hätte ich nie geglaubt. Aber ja, also das ist ja Freizügigkeit. Ich konnte da Beamter werden. Also in dieser Hinsicht gibt es da Gleichberechtigung. Also die vier Grundfreiheiten, das sind ja auch alles, ist ja eigentlich nur eine Rückbesinnung auf die liberalen Prinzipien. Ja, also Bewegungsfreiheit und Freiheit für den Güterverkehr und
Und im internationalen Kontext Europa, ist das nicht einfach auch im Rückschritt, dass wenn man sieht, wie China sich entwickelt, wie modern Shanghai ist zum Beispiel oder die USA?
Ja, die Europäische Union ist natürlich überreguliert, ja, und gerät immer weiter ins Hintertreffen, weil eben es nicht genug Freiheit gibt. Ja, es wird alles immer planwirtschaftlicher gesteuert. Das Hauptbeispiel ist die Energiewende natürlich.
Ist es noch reformierbar?
reformierbar ist es immer. Aber die Frage ist es wahrscheinlich mit den politischen Interessen, dass dies geschieht? Und das ist sehr unwahrscheinlich.
Okay. Wie stabil siehst du das Finanzsystem allgemein? Du hast vorher von Inflation geredet, in Europa oder auch auf der Welt.
Ja, es sah, vor ein paar Jahren ist die Inflation ja angezogen.
Ja.
Auch durch die hohen Defizite, die ich während der Corona-Zeit gab. Ja. So, jetzt haben sie es aber geschafft, das System wieder einigermaßen zu stabilisieren. Das heißt, die Inflation ist tatsächlich zurückgekommen.
Mhm.
Und ja, das heißt, im Moment sieht es recht stabil aus, das System. Ja, wir können auch immer wieder neue Sachen machen, um es zu stabilisieren. Es gibt aber ja viele Tricks, die man machen kann. Financial Repression, man kann Steuergelder benutzen, um Sachen zu rekapitalisieren, sodass es im Moment recht stabil aussieht.
Kann man sagen, dass du libertärer Ökonom bist?
Ja.
Ja. Was verstehst du darunter?
Ja, der Libertarismus ist eben eine Abgrenzung zum Liberalismus und man könnte auch sagen, eine Unterform davon, und zwar ein stringenter Liberalismus, ein konsequenter Liberalismus, ja, der sich absetzt von anderen Formen wie der Ordoliberalismus zum Beispiel, die doch dem Staat eine höhere Rolle zu spielen. Ich würde auch sagen, Libertäre sind heute entweder Minimalstaatler oder Anarchokapitalisten.
Jetzt, die Libertären waren ja bisher eigentlich immer eine kleine Randgruppe mit Ideen, die man als nicht mehrheitsfähig wahrgenommen hat. Und jetzt ist seit dem 10. Dezember 2023 mit Javier Milei ein bekennender Libertärer zum Präsident eines großen Landes geworden. Wie hast du das wahrgenommen?
Tja, es war für mich ein Wunder. Vor allen Dingen, weil ich ihn von vorher kannte. Ich kannte ihn als libertären Ökonom. Ja, ich kannte ihn als libertären Ökonom und da sind wir, wie du sagst, eine kleine Gruppe. Ich habe gedacht, okay, das ist einer von uns. Und ich hätte nie gedacht, dass einer von uns mal Präsident werden kann, auch noch von einem Land, was nicht ganz unbedeutend ist oder 47 Millionen Einwohner hat, also nicht gerade klein. Von daher war für mich das ein Wunder, dass man mit solchen, und es ist ja auch nicht so, dass er sich verstellt hätte. Ja, das hat er gesagt.
Das ist echt.
Ja, er hat das, diese libertären Ideen hat er auch im Wahlkampf und immer in seinen Fernsehauftritten zuvor immer offensiv, sehr offensiv sogar, lautstark verteidigt. Und er ist trotzdem oder vielleicht gerade deswegen gewählt worden. Ja, das ist ja gerade das Wunder.
Genau, aber das braucht ja auch schon besondere Voraussetzungen. Also was waren die Voraussetzungen, dass die dazu geführt haben, dass ein libertärer Präsident werden konnte?
Ja, ein geniales Marketing. Er ist auch ein rhetorisches Genie oder sehr großes Talent. Das Marketing, verschiedene Sachen dabei. Die sozialen Medien hat er ganz stark benutzt. Mhm. Vor allen Dingen auf Jüngere, sein Art und Auftreten als rebellischer Rockstar. Vor allen Dingen die Jüngeren angesprochen, die dann ihre Eltern damit infiziert haben. Ja. Er hat auch immer ganz klar gesagt, und das ist auch, meine ich, in der Strategie sehr wichtig, der Kapitalismus oder die Marktwirtschaft ist nicht nur effizienter und führt zu Wohlstand, ja, also effizienter ist der Sozialismus, der zu Armut und Elend führt. Noch wichtiger ist, der Kapitalismus ist das einzig gerechte System, während der Sozialismus eben ungerecht ist, weil er die Menschen ungleich behandelt. Ja, er nimmt von einem, ja, mit Gewaltandrohung und gibt sie den anderen. Er verteilt gewaltsam um, ja, und das ist eigentlich menschenverachtend. Und das hat hunderte von Millionen Menschenleben da im 20. Jahrhundert gekostet. Das heißt, er hat nicht nur, man muss nicht nur die ökonomischen Vorteile betonen, ja, der Freiheit, sondern auch die moralischen Vorteile. Ja. Und da nicht irgendwie weil die Sozialisten, die Linken, geben sich oft moralisch überheblich, ja, dass sie irgendwie empathischer sind und der kalte Markt. Nein, nein, es ist genau umgekehrt. Und das hat er gut rübergebracht, das hat er sehr gut gemacht. Was noch natürlich wichtig ist, Oder es sind verschiedene Sachen noch. Es ist einmal das Präsidialsystem in Argentinien, das es ermöglicht hat, dass er dann direkt gewählt wurde. Fehler bei den politischen Gegnern, die ihn unterschätzt haben, sehr, sehr lange unterschätzt haben. Und das sagt er selbst auch immer. Die Tatsache, dass ich, Javier Milei, Präsident geworden bin in einem Land, bedeutet, das Land völlig am Ende gewesen
sein muss. Genau, darauf kommt ich auch noch hinaus, oder? Also ich meine, Argentinien war doch in den 40 Jahren unter den Top 10 Weltwirtschaften und jetzt weit abgerutscht.
Ja, es war
Ende der Niedergang über viele Jahrzehnte.
Ja, Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 30er Jahre war es unter den reichsten Ländern der Welt, Einwanderungsland. Ja. Und dann ist eben der Peronismus gekommen oder der Sozialismus in Form des Peronismus, der Etatismus, und hat das Land über Jahrzehnte lang heruntergewirtschaftet und in den letzten Jahrzehnten mit dem Kirchnerismus noch mal schneller. Und dann hat Milei eben gesagt, da wollen wir wieder hin. Mhm. In 35 Jahren wird Argentinien wieder eine Großmacht. Und Milei hat gesagt, wenn man immer den gleichen Fehler macht und immer kommt das gleiche schlechte Ergebnis, dann ist das dumm. Man muss mal jetzt was anderes probieren.
Genau.
Genau das Gegenteil. Diesmal probieren wir es mit den Ideen der Freiheit. Ja. Und das haben viele verstanden.
Javier Milei wendet sich auch mit klaren Worten gegen so supranationale Gebilde, wie zum Beispiel die UNO oder das WEF, und sagt, das sind globalistische und sozialistische Eliten. Sowas hört man ja eigentlich auch nur sehr selten von Staatspräsidenten.
Ja, das zeigt eben wirklich, dass er ein Libertärer ist und der das auch verstanden hat oder sieht, dass das eben kollektivistische Strömungen, diese globalistischen Ideen sind. Ja, die eben versuchen, den Ländern und den Individuen in den Ländern vorzuschreiben, wie sie zu leben haben und welche Energie sie zu benutzen haben oder was sie im Fall einer Pandemie zu tun haben. Ja, und da ist eben ein überzeugter Libertärer, ein überzeugter Freund der Freiheit. Und deswegen kann er diese Organisation nur ablehnen.
Und du kennst ja jetzt auch Javier Milei persönlich. Er ist ein renommierter Ökonom, ist ein begnadeter Wahlkämpfer. Ist er auch ein fähiger Staatschef?
Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich das überlegt, was er geschafft hat in den ersten Monaten, obwohl er keine Mehrheit hat im Parlament. Ja, seine Partei stellt nur 17% der Abgeordneten und 10% der Senatoren. Und er hat es trotzdem geschafft, das Land zu stabilisieren, das an der Schwelle einer Hyperinflation stand. Ja, die monatliche Inflation im Dezember war bei 25%. Ja, das Staatsdefizit lag bei 5% im Haushalt und 10% Defizit in der Zentralbank, 15%. So. Und er hat es geschafft, dass es nicht zur Hyperinflation gekommen ist. Ja, sondern die Inflationsrate ist abgesunken. Und das bei den geringen Drehstellen, die er überhaupt hat, und bei der Opposition, die alles tut, dass er versagt. Sie haben ihm sozusagen eine Zeitbombe in der Zentralbank hinterlassen. Sie wollten, dass es zur Hyperinflation kommt, alles in die Luft fliegt und sie dann ist natürlich alles mit der Hyperinflation ist mal alles beseitigt, alles schön reine gemacht und sie übernehmen dann danach wieder das Zepter von ihm.
Aber das war der Plan.
Das war anscheinend der Plan, ja. Dass sie hatten das Land in eine aussichtslose Situation manövriert und dann Milei, der sollte dann für die Hyperinflation verantwortlich sein und dann könnten sie dann alles wieder von null anfangen, sozusagen übernehmen.
Du kennst ja wirklich eben Milei sehr, sehr eng. Viele schreiben ja auch über seine Schwester, Carina Milei, seine jüngere Schwester. Was spielt sie für eine Rolle in diesem System Milei?
Ja, also ohne seine Schwester macht er nichts. Er nennt sie ja, die El Jefe, der Boss. Ja, das heißt, ich habe Milei nie ohne seine Schwester gesehen.
Wirklich?
Ja, also auch wenn wir zu zweit sozusagen Mittag gegessen haben, waren wir eigentlich zu dritt, weil seine Schwester war natürlich auch dabei. Und er vertraut ihr blind. Ist auch wichtig, dass man jemanden hat, den man so vertrauen kann, vor allen Dingen im schmutzigen Politgeschäft. Und sie verteidigt ihn auch immer und setzt sich für seine Interessen ein. Das ist wichtig, dass er jemanden hat, der ihm so den Rücken auch frei hält.
Was ist das für ein Typ, diese Frau?
Ja, es ist, sie ist eine gute Managerin oder Verwalterin, sie ist ja jetzt die Sekretärin auch, Staatssekretärin. Und Milei verweist dann immer an sie, ja, wenn ich ihn was gefragt habe, können wir das so machen? Was hältst du davon? Ja, gute Idee, Regel koordiniere mit Carina. Und Carina ist eben gut in Koordinieren und die macht das dann auch.
Okay. Jetzt, in vielen Leitmedien, aber auch auf Wikipedia wird Milei als ultrarechts bezeichnet. Was heißt das?
Ja, das ist eine Frage, was man unter Recht versteht, aber es ist natürlich negativ gemeint. Ja,
Aber ist
sagen.
das? Oder wie kommen Sie darauf?
Sie verstehen nicht, was Faschismus zum Beispiel ist. Faschismus ist ja alles im Staat, alles für den Staat. Ja, Mussolini. Aber Milei lehnt ja den Staat ab. Er sieht den Staat als Feind. Ja, er möchte den Staat reduzieren, so stark es geht. Ja, und so schnell es geht. Das heißt, er ist das Gegenteil von dem, was man ihm vorwirft, dass er diktatorisch wäre oder ein Faschist. Ja, er möchte größtmögliche Freiheit. Er ist ein Libertärer und der Libertarismus lehnt ja alle Eingriffe in die individuelle Freiheit ab. So, warum die das machen, ist klar. Sie wollen eben Die ganzen Linken wollen eben nicht, dass er Erfolg hat. Deswegen wollen sie seinen Ruf ruinieren, ja, und ihn schlecht machen. Und was ihnen dann bleibt, ist eben solche Beschimpfungen.
Was für Kritik gibt es die an Milei, die du auch selber unterstützt, wo du sagst, ja, da haben sie recht, das hat er nicht gut gemacht?
Hätte einige Sachen anders gemacht. Andererseits kenne ich auch nicht die Restriktionen. Es ist immer einfach von außerhalb zu sagen, okay, das sollte man so und so machen, wenn man nicht weiß, wie innerhalb die Zwänge sind. Ja, er muss ja mit anderen Leuten zusammenarbeiten. So ein Staat ist ja ein Gebilde von Hunderten, Tausenden Personen. Die müssen eben dann auch machen, was du willst. Das heißt, mit denen musst du zusammenarbeiten und die wollen vielleicht auch Dinge haben. Hat er zum Beispiel Zentralbankchef jemanden ernannt, der in meinen Augen ein Monetarist ist, der eigentlich nicht die Zentralbank abschaffen will. Ja, so. Aber dafür hat er natürlich politische Unterstützung auch bekommen von diesem Menschen und dem Umfeld und der Partei von ihm. So, man muss eben manchmal Bündnisse schließen und Kompromisse eingehen. Ich hätte es versucht, die Zentralbank schneller abzuschaffen, ja, den Wechselkurs schneller freizugeben. Aber wie gesagt, er sagt, er gibt es da eben, er möchte nicht, dass alles in die Luft fliegt. Ja. Und ich hätte in der Außenpolitik hätte ich auch versucht, ein bisschen neutraler zu sein.
Ja, und er ist ja auch kein Diktator, oder? Er hält sich an geltende Rechte und ist ein Demokrat. Kann man das sagen?
Ja, na, ja, natürlich.
Ja, das ist ja nicht sehr selbstverständlich für Libertäre, oder?
Also die Libertären sind ja keine Diktatoren.
Ja, das nicht, nein, aber dass sie Demokratie grundsätzlich, also.
Ja, er hält sich an die, spricht positiv für die liberale Demokratie und so weiter. Ja, das ist nicht selbstverständlich, weil viele Libertäre eben sagen, Demokratie kann auch eine sehr schlechte Staatsform sein, weil es dann eben darum geht, wer kauft die meisten Stimmen. Ja, und da werden eben das Eigentum anderer wird herumgeschachert. Ja, aber nein, er hat an dem demokratischen Prozess teilgenommen, wurde mit der höchsten Stimmzahl aller Präsidenten gewählt, 56%. Und die wollen eben was anderes machen und er innerhalb der Verfassung macht, was er da machen kann.
Staatsform hast du jetzt gerade erwähnt. Was ist dein Favorit der Staatsform? Was würdest du dir wünschen? Was ist die beste Staatsform aus deiner Sicht?
Ui. Also am besten wäre es, wenn es keinen Gewaltmonopolisten geben würde, ja? Sondern dass die Menschen einfach miteinander friedlich kooperieren auf freiwilliger Basis, ohne einen Zwangsmonopolisten da zu haben. So, wenn man einen hat, ja, dann kommt es darauf an, eine sehr, sehr liberale Monarchie wie in Liechtenstein zum Beispiel. Ja, wäre auch eine gute Möglichkeit, wenn man schon mal einen Start hat.
Wie findest du die Schweiz? Wie ist die organisiert? Gefällt dir das auch?
Ja, das ist auf jeden Fall besser als viele andere Alternativen, dass es diese Dezentralität gibt. Ja, das ist wichtig. Und dann ist noch wichtig, das Recht auf Sezession, was ja in Liechtenstein zum Beispiel auch der Fall ist. Ja, wenn es so einen Staat gibt, der das Recht auf Sezession einräumt, bis auf die Gemeindeebene oder noch kleinere Ebene, dann wäre das so optimal.
Das ist eine radikale Dezentralisierung. Eben Kleinstaaten wie die Schweiz oder Dänemark sind ja oft recht erfolgreich. Liegt das daran, dass sie so klein sind und dass sie selber entscheiden? Oder?
Ja. In der Kleinheit liegt die Größe. Ne? Sie müssen, je kleiner das Land ist, desto freier muss es eigentlich sein. Denn wenn es dann oppressiv, wenn es ein ganz kleines Land oppressiv wird, tyrannisch wird, dann wandern die Leute aus und dann gehen die Unternehmen weg. Ja, es muss auch Freihandel haben. Ja, er kann nicht sich die Grenzen schließen. Die USA, Trump kann da eine Mauer hinbauen und trotzdem kann auch alles innerhalb des Landes produziert werden. Aber bei Liechtenstein geht das eben nicht. Die müssen importieren, die brauchen den Freihandel und die sind deswegen auch friedlicher.
Welche Zukunft gibt es zu Projekten wie Free Cities, also die eigentlich als Dienstleister für staatliche Leistungen auftreten?
Ja, ich glaube, der Titus Gebel hat das ja versucht, aber bis jetzt hat es noch nicht wirklich geklappt. Aber es kommen ja immer Ereignisse, die man vorher nicht für möglich gehalten hat, wie zum Beispiel die Wahl von Javier Milei. Und es ist ja auch so, dass wenn er da Erfolg hat, dass das Beispiel dann Schule machen wird. Ja, da werden sich andere werden ihn kopieren. Machen sie ja jetzt schon. So, und wenn es dann, und dann können sich die Ideen der Freiheit verbreiten. Und in diesem Klima werden Staaten empfänglicher sein für diese Idee. Der Freistaat.
Eben, du bist eben Deutscher, du bist in Madrid an einer staatlichen Universität. Du hast mir gesagt, du könntest sehr frei forschen. Wie ist da so dein Alltag? Also was ist das für eine Universität?
Das ist die Universidad Rey Juan Carlos, das ist eine der vier großen staatlichen Universitäten. So, ich habe meine Vorlesungen. Wir haben auch einen Masterstudiengang in Ökonomie der österreichischen Schule. Da sind die Studenten super motiviert, weil die kommen von teilweise weit her, nur weil sie österreichische Ökonomie studieren wollen. Das heißt, die sind unheimlich motiviert. Das macht natürlich großen Spaß, mit solchen Studenten zusammenzuarbeiten. So, und neben diesen Vorlesungen habe ich eben dann meine Zeit, in der ich dann da forschen kann.
Genau, Forschungen. Ich habe gesehen, du beschäftigst dich mit verschiedensten Themen. Ein Forschungsartikel von dir trägt den Titel Covid-19 und die politische Ökonomie der Massenhysterie. Wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr herausgefunden, dass die Chance auf eine Massenhysterie umso größer ist, je größer der Staat ist.
Ja, genau. Also je kleiner der Staat ist, ja, desto wahrscheinlicher ist es, dass diese anfängliche Panik sich nicht ausbreitet und in eine Massenhysterie ausartet. Ja, je größer die Staatsquote ist, ja, desto wahrscheinlicher wird es, dass der Staat auch seine Mittel nutzt, zum Beispiel das Bildungssystem oder den Einfluss, den er auf die Medien hat, um diese Hysterie zu fördern und aufrecht zu erhalten, so dass er sie dann ausnutzen kann, um seine Macht auszudehnen. Weil Staaten wachsen oder blühen in der Furcht der Bevölkerung, in der Furcht vor auswärtigen Aggressoren, Gefahren oder eben inwärtigen Viren oder so. Ja. Und dann kann der Staat sich immer dann präsentieren als Retter vor diesen Gefahren und dann seine Macht ausdehnen.
Das ist wahrgenommen in Spanien. Ich glaube, in Spanien war es doch so, dass man zeitweise nur mit einem Hund vor die Tür gehen durfte, oder? Hast du einen Hund gehabt?
Ja, wir haben einen Hund. Und
das musstest du keinen ausleihen?
Das Das war kein Problem, aber wenn ich dann meine Söhne mitgenommen habe, da wurde ich dann angehalten von der Polizei, weil mit
Wirklich?
dem Hund, da durfte man, aber mit den Kindern eben nicht.
Und was hast du da gemacht?
Da habe ich durchgeatmet. Und ja, die haben mir eben dann erzählt, ja, wo kommen Sie denn her? Ja, aus Deutschland. Ja, wie lange leben Sie hier schon? Ja, scheinbar um zu gucken, hat der überhaupt begriffen, was hier läuft oder dass man hier nicht rausgehen darf? Ich sag, nee, schon länger. Da haben die gesagt, ja, in Deutschland würden Sie, ja, aber in Ihrem Land, da würden Sie sich doch an die Regeln halten. Ich gesagt, in Deutschland, da darf man spazieren gehen. Ja, aber wenn in Deutschland es auch verboten wäre, zu spazieren zu gehen, ja. Und da habe ich gesagt, ja, in Deutschland haben wir es schon mal gehabt mit also absurden Regeln und das war ist nicht hat nicht gut geendet.
Das stimmt, ja. Also bei uns hat ja der Publizist Hans-Hermann Hoppe die Meinung vertreten in einem Artikel, dass wir gar nichts von Covid-19 gemerkt hätten, wenn es den Staat und die Massenmedien nicht gegeben hätte.
Ja, das geht ja in die Richtung von der These, dass die so eine Massenhysterie eben durch den Staat entfacht und verbreitet und am Leben gehalten wird. Ja, weil wenn er eben nicht täglich in seinen Leitmedien dieses Bilder gebracht hätte und diese Zahlen und seine Experten, die natürlich ihre Legitimation auch bekommen haben durch den Staat, weil ohne Staat, da hätte man eben viele unabhängige Experten, die dann ihre Meinung geben, aber so hatte man irgendeinen, der heilig gesprochen war, sozusagen vom Staat, wie Drosten in Deutschland. Und der hat dann die Autorität des Staates gehabt und gesagt, ja, das ist viel gefährlicher als die Grippe. Da haben die Leute das geglaubt.
Das war auch der Vorteil der Schweiz, dass sie die Kantone entscheiden. Und da gab es natürlich 26 verschiedene Lösungen im besten Fall. Und dann haben wir auch ein bisschen ausprobieren können. Ja, was ist denn eine gute Lösung? Was eine schlechte Lösung? Und viele, die das als große Gefahr gesehen haben, haben gesagt, mein Gott, 26 verschiedene Lösungen, das kann ja nicht gut kommen, oder? Also die waren eigentlich da dagegen.
Ja, so konnte man mit Schweden auch zum Beispiel zumindest noch sehen durch die Dezentralität, dass man ausprobieren konnte, ja. Aber wenn da alles zentral ist und die Tendenz des Staates ist ja zu zentralisieren, dann kann man eben nicht experimentieren. Und wenn man nicht experimentieren kann, dann sieht man eben, dann kann man nie sehen, dass es ungefährlich ist. Ja, und wenn man das nicht sehen kann, dann wächst eben diese Hysterie, kann weiter wachsen. Man kann man sich nicht beruhigen.
Gut, Philipp, ich danke für das Gespräch.
Ja, gerne, Ronny, hat Spaß gemacht.
Das war Studio Schweizer Monat, die Gesprächsreihe des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.